Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Liebe Zuhörenden, herzlich willkommen bei Vorwärts nach Wald, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Frisch erholt und ohne Probleme kommen wir aus der Länderspielpause und starten mit euch in die Woche des nächsten 96-Spiels. Nächster Gast ist die Hertha aus Berlin, die alte Dame, Absteiger aus der ersten Fußball-Bundesliga. Und auf dieses Spiel wollen wir schauen und darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Tobi, an meiner Seite André. Guten Abend, André.
Hallo.
Ich bereue es.
Das war's schon, Tobi.
Ja, ich bereue es wirklich so oft auf so vielen Ebenen, André.
Ja, ich dachte mir, ich wollte so ein bisschen mein Expertenwissen zu Hertha schon mal direkt beim Eingangspost raushauen, weil wenn einer was über Hertha BSC Berlin weiß, das dann ich. Wusstet ihr übrigens, dass Hertha einer der geilsten Sketche von, wie heißt er doch hier der eine, der lustige Comedian, wie heißt er? Komm, Tobi, aus deiner Jugend, wie heißt er?
Aus ist auch Jugend gewandert. Ist Dieter Krebs. Aber dann meinst du Harpe Kerkeling.
Hertha! Kennst du den? Müssen wir nochmal nachspielen. Als Bonusfolge für unsere treuen Hörerinnen spielen wir den einmal zusammen nach. Ich spoilere auch nichts, aber es ist Hertha!
Ja, ich sag mal Folgendes, André. Ich habe ja gehofft, dass, nachdem ich dich ja gnädigerweise zum Debüt von Alex Kienen nach Kassel mitgenommen habe, dich da schon nicht benehmen konntest, dass du jetzt heute in der Sendung Buße tust. Ich irre mich erneut.
Also jetzt, wenn du mich so provozierst, dann wollen wir aber hier mal für Aufklärung sorgen, ja? Ja. A, ich habe auf der Haupttribüne gut Stimmung gemacht und B, der Einzige, der es peinlich war, warst du. Pfeif doch nicht so laut, schrei doch nicht so laut, hör doch mal auf, meine Ohren tun mir schon weh. Mein Gott, ja. Es ging um alles, es war das Debüt.
Gut, so viel dazu. Chris, guten Abend, vielleicht hast du was Produktives beizutragen, außer so ein Stuss, den André hier immer von sich gibt.
Also auf jeden Fall kann ich behaupten, dass es dir mit mir im VIP-Bereich nicht so peinlich war, als wir beim TuS Havelse waren.
TSV Havelse.
Ja, TSV Schuchen. Jetzt wird es wieder peinlich.
Oha, ganz. Und Chris, wir müssen auch mal zusammen los. Ich wollte gerade sagen.
Nee, das war mir nicht so peinlich.
Ich habe ja wenigstens nur Bier getrunken. Das war ja. Bier getrunken und Schnauze.
Das hat André wenigstens gelassen. Muss ich fairerweise sagen. Also das war dann auch, das ist immer jetzt gerade die Frage, entscheide ich mich für Pest oder entscheide ich mich für Cholera?
Das nächste Mal bist du ja dann alleine gegangen. Beim Basketball in Göttingen saß du ja alleine am Court. Da hast du ja gar keinen mehr mitgenommen. Da hast du gesagt, das war's.
Ja, von euch nicht, das stimmt.
Sie hatten ihre Chance
verspielt. Sie haben verspielt. Hi Chris. Ja, wo du es ansprichst, Basketball Göttingen ist nicht meine Sportart, ist nicht meine Stadt. Göttingen hat gegen Bonn auch irgendwie 0-100 verloren oder so ähnlich, keine Ahnung. Aber naja, war ein schöner Ausflug, jetzt geht es aber wieder um das Wichtige, nämlich um Fußball. Und da wollen wir drauf schauen. Chris, bist du denn gut erholt aus der Länderspielpause gekommen? Du warst ja auch nicht im Quick and Dirty dabei. Du warst aber sehr wohl, und ich hoffe, liebe HörerInnen, ihr habt das alle gehört, bei VDS NDS beim Millerton zu Gast. Und auch da war Thema natürlich das, was so gegen Ende des Spiels und auch nach dem Spiel passiert ist. Chris, wie warst du so beim Millerton? Haben sie dich freundlich behandelt?
Ja, den Luca kennen wir ja hier aus der Sendung, den hatten wir hier vor ein, zwei Jahren auch schon mal zu Gast im Rahmen des Heimspiels von 96 gegen St. Pauli. Mit Luca kann man sich toll unterhalten, das war dieses tolle Heimspiel, wo André im Elite mit einer blauen Hose und einem gelben T-Shirt ankam, wo ich gesagt habe, das einzige Mal, dass ich ihn gesehen habe, das war mir auch gleich wieder peinlich. Tobi, es gibt anscheinend eine Schnittstelle. Sobald man ihn sieht, möchte man ihn am liebsten nicht mehr sehen. Ich war auch kurz davor, wie viele Hörerinnen wahrscheinlich hier in eurem Begrüßungsduett, wo André anfing zu singen, auch gleich wieder auszuschalten. Also es war sehr unangenehm. Aber ja. Millerton war schick und der Luca hat auch gesagt, also dass er die nach dem Spielsendung sei, und da habe ich mich drüber gefreut, bei Millerton die zweitmeistgehörte Folge aller Zeiten.
Ja, das hat er mir auch berichtet.
Lag aber halt am Event und nicht am Gastgeber und dem Gast.
Aber das nimmst du mir jetzt weg, Chris. Ich wollte gerade sagen, hat er mir auch berichtet und ich habe ihm dann geantwortet, ja gut, liegt jetzt aber nicht an Chris. Gut, aber hast du mir weggenommen? Es ist okay. Ich lerne, also ich muss schneller sein. Ja, ja, genau. Du warst aber schneller. Absolut richtig. André, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt wieder zu dir kommen soll, aber ich versuche es einfach mal. Ja, ja, genau, genau. André, wie hast du die Länderspielpause verbracht? Ist alles gut? Dich eng mit 96 beschäftigt, hoffe ich doch?
Ich war beim Friseur, habe da natürlich an meinen Haaren gefeilt. Und ansonsten habe ich gebe es zu, insgesamt, jetzt müsste ich mal grob überschlagen, glaube ich, 30 Minuten deutsche Nationalmannschaft geguckt. Es war aber ein Unfall. Ich gebe es echt, beim Durchseppen bin ich aus Versehen kurz vor der roten Karte draufgegangen. Ansonsten habe ich mit Fußball überhaupt nichts am Hut, weil mir die Länderspiele also wirklich komplett am Haaransatz vorbeigehen. Und der ist jetzt ja deutlich kürzer als vorher. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, also bei 96 war jetzt auch erstmal wenig direkt los, indirekt natürlich eine Menge. Da hast du uns ja gerade schon mit irgendwelchen schlimmen Nachrichten
ja, das geschockt. machen wir gleich.
Ach so,
Du hast ja jetzt gesagt, was du gemacht hast. Ich kann jetzt noch sagen, dass der Haaransatz nie kürzer oder länger ist, aber das lasse ich jetzt. Gehen wir also
Und gucken. Also ich habe ihn selten hässlicher gesehen. Also wenn er sagt, an der Frisur gefeilt, verstehe ich, dass das, also sowas kann nur mit einer Feile zustande kommen und nicht mit einer Schere.
Ja, aber das ist gemein. Ich glaube, es ist Tobi, weil der kennt sich mit kurzen Sachen aus. Also da muss ich sagen, wenn der das sagt, dann stimmt das.
Haaren, genau. Haaren, das ist absolut richtig. So, kommen wir aber zu unserem kommenden Gegner. Hertha BSC, Absteiger, wie gesagt, aus der ersten Fußball-Bundesliga. Wie ich erfahren durfte, teuerster Kader der zweiten Fußball-Bundesliga. Das hat sich allerdings nicht so richtig bisher in Erfolgen niedergeschlagen. Wir können einmal draufschauen. Der Start katastrophal. Düsseldorf haben sie gleich mal auswärts verloren, zu Hause gegen Wien-Wiesbaden. Das dann schon peinlich. Dann natürlich beim HSV verloren. Gab es so ein kleines Ausrufezeichen im Heimspiel gegen Fürth, 5:0. Dann dachte man schon, oh, Hertha ist wieder da. Na ja, in Magdeburg gab es dann gleich die nächste Niederlage. Wenigstens in Braunschweig gegen Braunschweig dann zu Hause gewonnen. Kiel geschlagen, das war wieder ein Ausrufezeichen. Dann aber bei St. Pauli andersherum, bei Kiel gewonnen, zu Hause gegen St. Pauli dann wieder verloren, haben dann aber auf Schalke gewonnen, Nürnberg wieder verloren. Also es ist so ein bisschen auf und ab. Nach einem richtig beschissenen Start, kann man sagen, ist die Hertha so langsam dann doch, ich will nicht sagen ins Rollen gekommen, aber hat ihre Punkte gesammelt und kommt jetzt, André, nach einem 3:1 Heimsieg gegen einen ja auch nicht ganz schlechten SC Paderborn zu uns ins Niedersachsenstadion. Ist für dich Hertha, jetzt mal ganz neutral gesprochen, ohne Schlachtruf, ist Hertha für dich eine Mannschaft, die einfach nur sich noch finden musste? Ich meine, wie gesagt, teuerster Kader, also viel Qualität im Kader. Oder glaubst du, Hertha ist eine Mannschaft, die ja steht jetzt im Mittelfeld, bleibt im Mittelfeld und am Ende nehmen sie vielleicht ein ähnliches Schicksal wie wir, nachdem wir nicht direkt wieder aufgestiegen sind und könnten längere Zeit in der zweiten Liga bleiben? Wie würdest du es einschätzen?
Hertha habe ich am Anfang der Saison tatsächlich als einer der ganz großen Aufstiegskandidaten gesehen, noch deutlich vor Hamburg und Konsorten. Die haben aber einen so bescheidenen Start hingelegt und auch wirklich nicht gut gespielt. Also es war jetzt nicht mal, dass es unglücklich war oder Fehlentscheidung, sondern die haben ja wirklich Reiben gekriegt, dass ich zwischenzeitlich auch dachte, huiuiuiui. Aber du hast gesagt, sie haben sich stabilisiert, sie haben auch ein paar Punkte wieder eingesammelt. Und wenn man sich die Tabelle anguckt, die ist so super eng in der zweiten Liga, dass, wenn sie jetzt einigermaßen ins Rollen kommen, da auf jeden Fall noch alle Möglichkeiten haben, oben reinzustoßen. Und das ist der Unterschied zu Hannover 96, die behaupten das ja auch eiskalt. Also es gibt jetzt ja hier das Dardai-Interview, der gesagt hat, wir wollen bis zur Winterpause noch 27 Punkte holen. Sie haben ja übrigens erst 17 geholt, ne? Das heißt also, in den letzten Spielen müssten sie quasi ja 3 Siege machen, dürften keins verlieren. Ja, und dann sagt er auch noch ganz locker, wenn es gut läuft, können wir Weihnachten auf Platz 4 oder 5 sein. Und dann von etwas Schönem träumen. Also die Brust scheint breit zu sein. Jetzt müssen wir die Luft rauslassen.
Ja, und die Luft rauslassen, damit hat Stefan Neitel auch begonnen, indem er nämlich sagte, Hertha müssen wir zu Hause schlagen. Chris, aber da ist ein Spieler, Alex hat schon mal ab und zu über ihn gesprochen, Haris Tabakovic ist einer der Top-Transfers, jetzt gar nicht mal von der Transfersumme. Tabakovic hat nur 500.000 Euro gekostet, aber warum hat Alex so von ihm geschwärmt? War mal Spieler von ihm bei Austria Lustenau und hat auch jetzt schon gezeigt mit 9 Toren, dass er sehr treffsicher ist. Und da müssen wir sagen, das Duell haben wir gegen die Hertha verloren, an dem waren wir auch dran. Chris, warum werden wir vielleicht am Wochenende, am Freitag genau gesagt, das nächste Duell nicht verlieren.
Also erstmal möchte ich André dahingehend widersprechen, dass Hertha für mich alles andere als Aufstiegskandidat Nummer 1 war vor der Saison. Hertha war der Verein, der mit Biegen, Brechen sehr viel Glück und auch meinem Unverständnis gerade noch seine Lizenz erhalten hat, ohne irgendwelche Sanktionen erfahren zu müssen. Und das hat so viel Wirkung, glaube ich, schon in dem Verein neben dem Abstieg hinterlassen, dass es von vornherein klar war, dass Hertha einen immensen Druck haben wird, zumal halt auch nicht wenige sich in der aktuellen Konstellation Union Berlin, erste Liga, Hertha, zweite Liga, mega unwohl fühlen und eine hohe Erwartungshaltung an den Kader, an den Trainer haben. Der Trainer ist für mich bereits wiederholt mit diesem Verein gescheitert. Ich verstehe nicht, wieso er immer wieder installiert wird. Ich bin sehr kritisch in einem Vereins- oder Kaderkonstrukt, wo der Trainer gleichzeitig Vater von Spielern ist. Das finde ich immer unglücklich, weil da eine Menge Druck entstehen kann. Um zu dem Spieler Tabakovic zu kommen, da hast du absolut recht, an dem waren wir dran. Er zeigt gerade absolut, was er drauf hat. Aber ich glaube, wir müssen uns vor ihm nicht fürchten, weil auch wir Spieler im Kader haben. Ob die auflaufen können, warten wir ab, kommen wir später zu, die durchaus auch schon ihre Treffsicherheit in der laufenden Saison gezeigt haben. Und mit Blick auf die Tabelle, mit Blick auf die Spiele, die wir bis jetzt oft abrufen konnten, habe auch ich die klare Erwartungshaltung zu Hause gegen dieses Hertha, deren tabellarische Position günstiger sich abzeichnet, als die Saison bisher verlaufen ist. Da habe ich auch die klare Erwartungshaltung von 3 Punkten zu Hause.
Ja, das kann ich verstehen. Hertha spielt vor allem unter Paldada jetzt mit so einem 4-2-3-1-System. Das heißt, Tabakovic tatsächlich die einzige Spitze. Aber Holstein Kiel hat einen wichtigen Spieler abgegeben an Hertha. Er wollte nämlich Bundesliga spielen. Fabian Rehse hat also seinen Vertrag bei Hertha schon unterschrieben gehabt. Da war Hertha noch nicht klar als Absteiger. Sei es drum, er konnte also nicht aufsteigen, aber ist jetzt ein ganz, ganz starker Spieler auf der linken Außenbahn. Das müssen wir sagen. Fabian Rehse ist immer auch für ein Tor und für eine Überraschung gut und beackert da die linke Seite offensiv sehr gut. Auf der anderen Seite ist es dann Martin Winkler. Martin Winkler, einer der wirklich jungen und vielversprechenden Talente, die aus der zweiten Mannschaft, aus der U23 von Hertha BSC dann auch vor der Saison hochgezogen wurden. Und da haben die tatsächlich manchmal auch so ein 4-3-3. André, wie gut ist es dann doch, dass Marcel Halstenberg offensichtlich jetzt wieder zur Verfügung steht, nachdem er ja drohte auszufallen wegen einer Überlastungsreaktion im Oberschenkel?
Das ist völlig unabhängig von den Personen, die bei Hertha BSC spielen, völlig unabhängig von der Personale Rehse. Dass Halstenberg spielt, ist für uns immanent wichtig, weil er, jetzt reden wir Alex wieder nach dem Mund, die Achse bildet, die Stabilität in die Innenverteidigung bringt, eine Qualität hat, die wir sonst überhaupt nicht haben in der Innenverteidigung, in der Defensive. Und dementsprechend muss Halstenberg, wenn er auch nur einigermaßen geradeaus laufen kann, auf den Platz getragen werden und spielen. Mit Halstenberg fühle ich mich sichtlich wohler als ohne und dementsprechend ist es mir egal, wen Hertha hat. Wichtig ist, dass wir Halstenberg haben. Da haben wir noch ein paar Spieler, die mir sehr wichtig sind auf dem Feld,
ja. Aber
da werden wohl nicht alle auflaufen können gegen Hertha.
Genau, das kann durchaus sein.
So hattest du angeteasert. Aber einen Satz noch zu Chris. Also erstaunlich, also wir sind jetzt beide ja keine Hertha-Supporters oder verfolgen das da inständig, aber witzig, wie unterschiedlich man das sieht. Ich fände einen Verein, nehmen wir mal Hannover 96, der so einen Trainer hat, so eine Personalie, auf die man immer wieder zurückgreift, fände ich total sexy. Wäre jetzt bei uns vielleicht eher so ein Stendel, sage ich jetzt mal so vom Ähnlichkeitsfaktor her.
Ja, wir waren super auf dem Weg dahin mit Mirko Slomka, also ich bitte dich, und den möchte hier nicht so viele Leute wieder sehen.
Nein, warum? Weil Pal Dardai hat eine unfassbar gute Punktestatistik. Das darf man nicht vergessen, also das ist die Spiele zweite Liga und es sieht alles nicht gut aus bei denen, aber alle anderen Trainer, die hatten, hatten eine drastisch schlechtere Punkteausbeute als Pal Dardai. Das heißt, die Erfolge hat er eigentlich. Das Problem ist, er scheitert halt an den Ansprüchen, ne?
Ja, aber genau, ich wollte sagen, also ist es wirklich, spricht das für den Erfolg von Pal Dardai oder einfach für das Versagen sämtlicher anderer Trainer?
Ja, ein bisschen beides. Und solange die keinen besseren Mann finden, ist er eine sichere Option. Zumal er ja auch immer wieder Jugendspieler reinbringt und aufzieht, während
seine Söhne, meinst du, ne? Vor allem seine Söhne.
Dagegen habe ich gar nichts. Also der Kritik würde ich nicht folgen, wenn das Leistungsprinzip zählt, davon gehe ich mal aus. Aber tatsächlich, die anderen haben irgendwelche wilden Transfers getätigt, Unmengen an Geld verballert und wo steht Hertha BSC jetzt? Also ich würde jetzt die steile These in den Raum stellen, hätte man das Vertrauen zu Dardai gehabt und auch ein bisschen mehr auf ihn gehört, anstatt da Big Club Ambitionen zu pflegen, wären sie vielleicht noch in der Liga 1 und wären nicht die Nummer 2 in Berlin. Wie dem auch sei, es soll uns egal sein, wenn wir gegen Hertha gewinnen sollten, sind wir ganz oben dicke drinne. Das Problem ist, wenn wir verlieren, ist Hertha wieder ganz dick im Rennen. Deswegen, Gott, dann lass uns auch einmal gewinnen und gut ist.
Ja, also dein Wort auf jeden Fall in den Ohren unserer 96-Spieler und unseres Trainers. Und das sollte jetzt aber auch mit Hertha gewesen sein. Wir haben gesagt, also Hertha mit Pardada für André eine sexy Lösung, für Chris eher so, ja, gut, irgendwie kriegen die anscheinend keinen anderen mehr. Man kann das mit seinen Söhnen kritisch sehen oder nicht. Manche weinen noch bei Hertha, manche kostet noch Ablöse. Also da ein bisschen ist es auch ein Thema in Berlin, muss man ehrlicherweise sagen. Und wir haben festgehalten, Hertha spielt sehr gefährlich über die Flügel und haben mit Tabakovic einen wirklich sehr starken Stürmer, der absolut performt und der ja auch das Prädikat Kline getestet hat. So viel zu Hertha BSC und dann wollen wir gleich sprechen über Hannover 96 und da hat André schon gesagt, da gibt es ein paar Personalien, über die müssen wir sprechen, nicht im Positiven. Machen wir aber gleich, nach einer kurzen Pause. Liebe Zuhörenden, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Gesprochen haben wir über die Hertha, den kommenden Gegner am Freitagabendspiel im Niedersachsenstadion. Gucken wir jetzt auf Hannover 96. In der Länderspielpause nicht viel Gutes zu vermelden gewesen. Wir haben schon kurz angeteasert gehabt, Marcel Halzenberg drohte, sich zu verletzt zu haben, hat eine Überlastungsreaktion im Oberschenkel, ist aber wieder im Teamtraining und ist fit, matchfit für die Hertha. Wir haben aber dann doch Personalien, hinter denen ein Fragezeichen steht und bei einem, der schon sicher ausfällt. Und damit will ich mal beginnen. Chris, Sadie Teuchert hat jetzt schon zwei Spiele nicht spielen können und es war irgendwie immer auch mit so einer Überlastungsreaktion begründet. Und man sagt, ja, strukturelle Verletzung ist aber ausgeschlossen. Er hatte mehrere Anläufe auch wieder ins Teamtraining einzusteigen, die dann abgebrochen werden mussten. Heute berichtet die Bild über eine Geheimuntersuchung und alles könnte viel schlimmer sein. Chris, wie schwer wiegt das oder ist das vielleicht auch eine Chance? Also Sadie Teuchert auf jeden Fall nicht fit für Hertha, wird ausfallen und droht eine längere Verletzung. Wie beurteilst du das?
Mit so wenig Informationen ist es, glaube ich, ganz schwierig zu beurteilen. Erstmal, es ist eine Oberschenkelverletzung. Wie ernst es ist, weiß ich nicht. Was dieser Artikel soll mit der Formulierung Geheimuntersuchung, weiß ich nicht. Hat man so, glaube ich, auch noch nicht so häufig gelesen. Die Auswirkungen für 96 und gerade für das Offensivspiel von 96 bei einem längeren Ausfall, das können wir anhand der aktuellen Torjägerliste von Hannover 96 sehen. Ja, er war vom Punkt häufig erfolgreich, aber hat halt auch so in dieser Saison bis jetzt gute Leistungen abgerufen und war schon ein solider Faktor da vorne drin, der jetzt wegzubrechen droht, im schlimmsten Fall mit dem Nebenmann. Und dann haben wir, obwohl wir ja mit vier Stürmern gut aufgestellt sind, bei einer Doppelverletzung auf einmal wieder ein großes Problem.
Ja, das haben wir auf jeden Fall. Und André, Chris hat ja gesagt, ja, man muss sich nur mal die Torjägerliste angucken. Ich könnte aber auch sagen, ja, ohne die Elfmeter wäre aber Sadie Teuchert jetzt auch nicht viel stärker als Nielsen und Trezolli.
Bei den Elfmetern mache ich mir tatsächlich auch überhaupt gar keine Sorgen, weil wir ja gesehen haben, und du hattest ja vorhin schon gesagt, Halzenberg ist fit, der trifft ja auch seine Elfmeter, wenn er sie denn schießt. Ich glaube auch schon 3 oder so hat er getroffen oder 4, wenn er einen Pokal getroffen hat, weiß ich gar nicht. Aber also er hat auf jeden Fall alle getroffen, die er geschossen hat. Es müssten so 3, 4 gewesen sein. Teuchert fehlt mir aufgrund einer anderen Geschichte. Und klar kann man sich mal verletzen und klar kann man mal eine Sperre haben, aber das Fehlen von Teuchert ist deswegen sehr teuer, fernab von der Nielsen-Geschichte, weil er immer in der Lage ist, mit seiner individuellen Klasse irgendeinen Ball vom 16er in den Knick zu zaubern, aus dem Nichts heraus, ohne dass es da großartig herausgespielt war, Druck- und Drangphasen waren. Und sowas gegen Hertha BSC als quasi Genickbrecher fände ich gar nicht verkehrt. 25. Minute einfach mal in deinen Knick zaubern bei einem, beim bis dahin typischen 0-0-Spiel wäre doch eine feine Sache. Ja.
Ja.
Das fehlt. Und was natürlich extrem fehlt, und da muss man sagen, oh, wie wir das kompensiert kriegen, weiß ich nicht. Wenn du Teuchert rausnimmst, dann kannst du noch Trezolli bringen. Da würde ich sagen, kann ich mit leben, je nach taktischer Ausrichtung. Aber im Zweifel kommt Vogelsammer und da muss ich sagen, da ist die Qualität schon deutlich abfallend.
Chris, siehst du das auch so? Also ich hätte jetzt auch gesagt, also ich glaube, es wird sogar eher Vogi starten.
Ja gut, da steht ja, fällt damit ja, ob Nielsen spielen kann oder nicht. Weil wenn beide ausfallen.
Ja, wenn beide ausfallen, spielen ja Vogi und Trezor auf jeden Fall.
Genau,
aber das meine ich. Das also, aber jetzt schon zweimal gesagt, warte, dann will ich es kurz nochmal der Förmlichkeit und der Vollständigkeit halber sagen. Also Robert Nielsen krank, ist am Anfang der Trainingswoche nach Hause geschickt worden, weil er sich nicht gut gefühlt hat. Hinter dem Einsatz steht ein starkes Fragezeichen, so können wir klar sagen. Also Chris, klar, wenn beide ausfallen, Sadie wird ausfallen und Robert Nielsen fällt auch aus. Ich meine, das ist klar, dann spielen Vogelsammer und Trezor. Ich glaube, das ist unstrittig.
Ja, was dann haben wir nichts, was wir, dann haben wir aber nichts, was wir von der Bank schieben können. Das ist dann nachschieben können, ne? Das ist dann das nächste große Problem. Ne?
Das stimmt.
Also, außer du möchtest jetzt Kolja oder so schicken.
Ja, wäre jetzt schon wieder, ich fordere den ja eigentlich in jeder Sendung, ehrlich gesagt. Man könnte auch über Lars Gindorf nachdenken, auch wenn er nur offensiver Mittelfeldspieler ist, aber 16 Tore Regionalliga Nord, aber war nicht in der Trainingswoche mit dabei, ist ja völliger Unsinn, wenn ich diesen Namen jetzt wieder ins Spiel bringe. Aber gehen wir mal davon aus, dass Havard Nielsen spielen kann. Wer wäre für dich dann der Stürmer an seiner Seite? Wer ist, wie André sagt, dann lieber der Trezolli, weil um Gottes Willen, Vogelsammer wollen wir nicht sehen, oder wird es der Vogi sein? Wen würdest du aufstellen?
Ich würde Trezolli spielen lassen neben Nielsen, weil es gab jetzt einige Spiele, wo Vogi vom Anfang an aufgelaufen ist. Ob der jetzt glücklich agiert hat oder unglücklich, sei dahingestellt. Auf jeden Fall hat er nicht getroffen und in vielen oder in den letzten Spielen gerade hat ein Nicolo, wenn er dann reingeworfen wurde in der letzten Viertelstunde, durchaus Impulse gesetzt, Zeichen gesetzt, die es ihm eigentlich gestatten sollten, mal wieder von Anfang an auf dem Platz zu stehen. Ich ärgere mich nach wie vor, dass dieses Tor nicht gegeben wurde, was er da geschossen hat.
Ich auch.
Das wäre wunderbar gewesen, halt auch für den Spieler selbst als wunderbares Erlebnis oder Ereignis nach einer verletzungsbedingten Abwesenheit. Und Hertha ist für mich halt in der Verteidigung auch jetzt nicht so aufgestellt, dass ich sage, ich brauche den Spielertyp Vogelsammer da zwingend. Ich glaube, auch da wäre ein Trezolli vielleicht die bessere Wahl. Und somit ist das Duo Nielsen-Trezolli, wenn es verfügbar ist in der Kombination, meine erste Wahl für den Freitagabend.
Okay, dann wäre das seine erste Wahl, sofern wir denn mit zwei zentralen Spitzen überhaupt spielen würden. Und das ist ja jetzt auch eine entscheidende Frage. Es gab jetzt mehrere Anzeichen, dass es vielleicht zu einer Taktikänderung kommen könnte, André. Zum einen, jetzt mal unabhängig von der Taktikänderung, der Stefan Leitl hat auffallend positiv über Louis Schaub gesprochen. Allerdings mit der Forderung verbunden, der muss, oder beziehungsweise mit der Hoffnung eher verbunden, der braucht mal wieder entweder den Pass zum Tor oder das Tor, weil er dann doch eher extrem unglücklich agiert und dann vielleicht nicht seine ganze Stärke ausspielen kann. Ist dann für dich Louis Schaub jetzt vielleicht auch sogar ein Streichkandidat, dass der startet? Er war jetzt ja eigentlich relativ häufig mit dabei. Oder wäre das für dich ein Spieler, der gesetzt ist?
Also tatsächlich ist ja Louis Schaub eine Alternative für die Offensive, wenn man keinen Stürmer mehr sonst hat. Ne? Also sprich, den Fall, den Chris skizziert hat, dann wäre Louis Schaub natürlich eine Alternative, die man noch offensiv bringen könnte. Mhm. Nur das würde ja bedeuten, er müsste am Anfang des Spiels auf der Bank sitzen. Und das würde ja auch dann wieder bedeuten, wer spielt denn dann anstelle von ihm? Also das heißt, tatsächlich würden beide Stürmer ausfallen, sehe ich auch, ist es ein Problem. Und dann wäre ein Taktikwechsel auf eine Spitze nur deswegen aus meiner Sicht eine sinnhafte Aktion, weil man eben im Zweifel, wenn mal im Spiel sich jemand verletzt, es nicht rund läuft oder man vielleicht bei einem Rückstand nochmal nachlegen muss, dass man dann noch was auf der Bank hat. Aber tatsächlich bin ich auch der Meinung wie Chris, dass man Hertha vielleicht schlagen sollte. Wir haben ein Heimspiel, wir haben auch da etwas zu zeigen, wir haben auch da ein gewisses Selbstvertrauen an den Tag zu legen. Und deswegen würde ich sehr ungern in Anführungszeichen kuschen, sondern ich würde mit ein bisschen Druck und zwei Spitzen wirklich versuchen, das Spiel zu machen, Hertha zu dominieren und Hertha zu besiegen. Und es muss doch wohl irgendwo in den Amateuren oder in der zweiten Mannschaft, sagen wir es mal so, muss doch wohl noch irgendjemand dabei sein, der vorne irgendwo mal den Kopf reinhalten kann. Dann zieht man halt mal einen Stürmer oder einen Offensivspieler aus der zweiten Mannschaft hoch, dass man da im Zweifel nochmal reinlegen kann. Aber also ganz ehrlich, deswegen die Taktik wechseln gegen Hertha, das wirkt für mich ein bisschen hasenfüßig. Ich denke, wir können breite Brust machen und wir sollten das die bestmögliche Mannschaft auf den Platz schicken. Und die ist auf jeden Fall mit Trezolli. Wenn sie mit Vogelsammer ist, dann nur, weil alle anderen beiden verletzt sind.
Trainingswoche, ob jetzt Gondorf dabei war oder nicht, es wäre halt auch ein Zeichen für den Spieler mit 16 Treffern in der Regionalliga, auch mal ohne fester Bestandteil der Profi-Elf unter der Woche trainingstechnisch zu sein, halt einfach mal zu sagen, wir sehen das, wir sehen deine Leistung, wir möchten ja das halt auch honorieren und auf die Bank setzen kannst du ihn. Und wenn ein Stürmer seine Kernaufgabe einfach versteht und drauf hat, nämlich dass er weiß, wo das Tor steht, dass er Laufwege kennt und so weiter, dann kannst du den auch mal so reinbringen, ohne dass der ein fester, langwieriger Bestandteil einer Mannschaftsstruktur ist oder eines Spielplans und einer Spielidee. Also zumindest, um ihn einfach nur reinzuwerfen, wenn du sagst, wir müssen jetzt nochmal irgendwas machen, wir brauchen nochmal einen Offensivimpuls und dann, wenn ich dann einen habe, der zumindest schon ein paar Mal gezeigt hat, wo das Tor steht, dann kannst du den mitnehmen, dann kannst du den bringen und dann wäre es halt auch für den Stürmer ein schönes Signal.
Weil wenn du ihn in der 70. Minute bringst, sorry Tobi, wenn du ihn in die 70. Minute bringst, weil du irgendwie 1-0 zurückliegst oder so, da geht es ja auch nicht um Abläufe, da geht es ja auch nicht um Kombinationsspiel oder um Laufwege oder
Räume. Da geht es um Offensivdruck.
Genau, da geht es darum, eine Köhn-Flanke einfach mal ins Netz zu nageln und dann ist es tatsächlich völlig egal, ob der die Trainingswoche da war oder nicht, solange er körperlich halt fit ist. Also ich denke auch, so einen muss es geben im Kader auf der Bank und da muss man gucken, ob er zu seinem Einsatz kommt. Aber deswegen sich die Startformation, die stärkste Startformation sich zu nehmen oder sich dieser zu berauben, das glaube ich wäre kein cleverer Move. Tatsächlich riecht es aber so ein bisschen nach Leitl-Move, das gebe ich schon zu.
Ja, und ich glaube, das ist ein bisschen Fußballromantik, der euch dahin gibt und ich halte das nicht für realistisch und ich halte es auch nicht für klug, jemanden, der die Trainer, der noch nie in der letzten Vergangenheit mit der Profimannschaft trainiert hat, da einfach mal reinzuwerfen, abgesehen davon, dass er kein Stürmer ist, sondern eben offensiver Mittelfeldspieler. Und da musst du dann vielleicht schon nochmal ein bisschen die Abläufe kennen. Und es ist halt dann doch ein bisschen mehr, als einfach nur die Rübe in einen Ball von Derek Köhn zu halten. Aber André hat es gerade gesagt, es deutet sich dann doch eher ein Taktikwechsel an. Und es könnte passieren, dass wir A, auf Viererkette umstellen, B, dass wir auf Raute umstellen und dann mit zwei festen Spitzen spielen. Und gehen wir mal jetzt einfach von dieser taktischen Grundordnung aus. Ich glaube, die Viererkette könnte ein Vorteil sein, gerade gegen die dann wahrscheinlich im Dreiersturm agierenden, wenn sie in der Offensive sind, Hertaner. Dann hast du da ein bisschen mehr Stabilität und ein bisschen mehr Sicherheit. Also gehen wir mal von der Viererkette aus, dass die Flügel auch fest besetzt sind. Also gehe ich mal, ich mache mal einfach vor. Ich sage mal, Jannik Dehm beginnt rechts, Neumann Halstenberg in der Mitte. Ja, aber. Und dann? Was machen wir? Machen wir R&B? Machen wir Köhn, was machen wir?
Du musst beide spielen lassen. Beide musst du spielen lassen. Die haben beide hervorragende Leistungen gezeigt. RB noch viel, viel mehr als Köhn. Bei Köhn könnten wir noch diskutieren, aber wenn du mit Köhn diskutierst, hast du halt keinen Außenspieler mehr, keinen Schienenspieler. Das heißt, also so einen brauchst du auf jeden Fall, der über außen kommt. Vielleicht kann man den auch ins linke Mittelfeld packen und du hast gerade was von Raute erzählt. Wichtig ist nur, dass Besuschkow nicht spielt.
Ja, entscheidender Faktor ist Besuschkow wieder im Training und kann eine Alternative sein.
Das macht mir auch Angst. Das macht mir auch Angst, Tobi. Du Max hast gerade Raute gesagt, habe ich direkt Angst gekriegt.
Ja, da sehe ich aber dann eher tatsächlich Max Christiansen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wird er nicht machen. Also Leopold und Kunze sind zu stark. Aber wenn er mit Raute spielt, löst er die Doppelsechs auf. Also, aber wenn wir sagen, Köhn, okay, müssen beide spielen, ja, in der Raute wäre es dann eher eine linke Halbposition. Da ist natürlich dann schon die Frage, ob das Köhn schafft. Wenn ja, wen setzen wir auf die Sechs? Chris, würdest du da lieber Kunze sehen oder würdest du da im Zweifel lieber Enzo Leopold sehen? Heute großer Artikel in transfermarkt.de.
Ich bin froh, dass du mich jetzt reinholst, weil ich wollte gerade dazwischen eigentlich reden und was zum Thema Kunze sagen als alleiniger Sechser. Von seinen Fähigkeiten, Fertigkeiten, speziell was Zweikampf betrifft, wahrscheinlich die bessere Wahl. Ich hätte aber die Befürchtung, wenn er alleine als Sechser aufläuft, dass wir so den Kunze der letzten Saison sehen mit einer sehr schnellen gelben Karte. Und da haben wir uns, oder das war halt in der vergangenen Saison häufig ein Problem, dass wir uns da früh selber geschwächt haben und deswegen bin ich von einer Raute maximal abgeschreckt, weil ich glaube, Kunze braucht den Leopold neben sich. Mhm. Ich glaube, für Leopold alleiniger Sechser ist Leopold zu klein.
Glaube ich auch.
Du brauchst ganz einfach auf dieser Position auch eine gewisse Kopfballstärke, wenn der hohe Ball reinkommt. Beziehungsweise
die aber Kunze nicht bringt, ne?
Aber zumindest ist es in der Theorie. Also es ist ja, also
Also im Mittelfeld, die letzten Spiele, geht Leopold nahezu jeden Zweikampf, in jeden Luftzweikampf. Kunze zieht sich ganz bewusst auch von zurück. Wir haben manchmal Innenverteidiger, die ein bisschen vorstoßen, aber Kunze ist nicht der, der die langen Bälle nach vorne, Torwart, Abschlag, keine Ahnung was.
Gut, aber er ist zumindest mal länger. Zumindest mal länger, das können wir Chris jetzt nicht nehmen. Das stimmt, also das stimmt. Chris hat sich jetzt für Kunze entschieden, so, und weiter geht's. Also, Halbposition, wir haben gesagt, Köhn könnten wir auf links uns vorstellen, ich würde dann weitermachen mit rechts Louis Schaub. Jetzt aber, wen setzen wir auf die 10? Interessante Entwicklung im Training und auch interessante Aussagen des Trainers. Christopher Scott ist plötzlich ein großes Thema und hat dann auch im Testspiel, den internen, beim 0:0, also torreiches Spiel, hat er auch auf der 10 gespielt in der einen Mannschaft. Also Christopher Scott, jemand, der zwischen den Räumen agieren kann, der tief den Ball sich holen kann, nach vorne starten kann, hat auch eine gewisse Torgefahr. André, du siehst Christopher Scott sicherlich auch auf der 10 und als beste Lösung, richtig?
Nein, natürlich nicht, weil er hat noch keine einzige Sekunde auf dieser Position irgendwas Brauchbares gezeigt, was auch daran lag, dass er die Chance nicht bekommen hat. Aber jetzt gegen Hertha, in so einem wichtigen Spiel, jetzt fängst du wieder mit einem Richtungsweisen an, aber in wirklich einem wichtigen Heimspiel.
Für mich ist Richtungsweisen vorbei.
Achso, dann ist ja gut. Aber tatsächlich, also den würde ich jetzt überhaupt
nicht auf diese Position bringen. Halt, stopp, sind dann die Wochen der Wahrheit jetzt auch erstmal wieder?
Die Wochen der Wahrheit sind schon nach dem Derby vorbei gewesen, absolut.
Okay, dann ist alles ja klar, gut, dann können wir ja aufatmen. Aber nein, aber tatsächlich, also das würde ich jetzt überhaupt nicht machen. Vielleicht als Alternative, wenn er wirklich auf der Position geglänzt hat beim internen 0-0, dass man sagt, okay, gut, wenn wir nochmal einen Impuls brauchen, es steht 0-0, wir sind eigentlich die bessere Mannschaft, uns fehlt aber irgendeine Idee, dass man ab der 60., 65. Minute darüber nachdenkt, dann ja, gerne. Aber nochmal, ich möchte die beste Startelf von Hannover 96 auf dem Feld sehen. Und ja, wenn zwei Spieler verletzt sind oder nicht spielen können, muss man reagieren. Aber ich würde deswegen nicht irgendwelche wilden Versuche jetzt starten. Wenn wir die 10 aufgeben müssen, dann würde ich darum bitten, und wenn wir mit 10 spielen, das war jetzt ja gerade dein Angang, dann würde ich darüber bitten, dass wir Schaub auf diese Position ziehen, falls Nielsen verletzt sein sollte.
Aber wir spielen dann im rechten Halbraum.
Rechts, ja, da müssen wir uns rechts was überlegen, aber ja, Schaub wäre dann aus meiner Sicht die natürliche Lösung auf der 10.
Ja, aber also ich würde tatsächlich Schaub da sehen, ich würde Scott auf der 10 sehen, ich würde dann mit Rizzoli und mit Vogelsammer, wenn wir davon ausgehen.
Wer ist denn dann dein Sechser? Leopold oder Kunze?
Ja, das habe ich nicht beantwortet. Ne? Also genau. Mein Sechser wäre tatsächlich Max Christiansen.
Und du,
okay, und halt
du nimmst Leopold raus.
Ja, das ist genau das Problem. Und das wird nicht passieren. Deswegen habe ich es nicht gern gesagt. Aber mein Sechser wäre in der Konstellation tatsächlich Max Christiansen, dafür ja auch geholt. Und das ist ja auch ganz klar die Prämisse. Ich glaube auch deswegen, und jetzt komme ich dann Bogen zu André. Ich glaube deswegen, wenn wir es machen, halte ich es für ein Risiko und halte es nicht für richtig. Und glaube, dass wir deswegen zu viel ändern müssten. Unsere Stabilität aufgeben.
Ist auch der falsche Gegner,
um sowas auszuprobieren. Sollen andere beurteilen. Aber ich gehe deswegen davon aus, dass wir unsere Grundformation festhalten. Und es da eben keine großen Änderungen geben wird. Aber lassen wir uns überraschen, was am Freitagabend unser Trainer aus seinem Taktikköfferchen herausgeholt hat und welche Zutaten er da in seiner Siegessuppe zusammengerührt hat. Gleich gucken wir aber noch ein bisschen außerhalb des Spielfeldes und gucken noch mal so ein bisschen nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Machen wir aber gleich nach einer kurzen Pause. Liebe Zuhörende, herzlich willkommen zum letzten Teil Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir haben gesprochen über Hertha, wir haben gesprochen über 96. Wir als Vorwärts nach Weit sind uns einig, wir möchten eigentlich die Grundformation nicht verändern, müssen aber auch da natürlich wieder ergänzen. Wir waren nicht in den Trainingswochen dabei, wir können nicht beurteilen, ob es nicht doch in der Raute besser funktionieren könnte oder in der flachen 4 oder in welcher Formation auch immer. Wir plädieren trotzdem für keine Taktikänderung, weil sie vielleicht dann zu viel an der Größe und an der Achse verändern könnte. Trotzdem ist auch noch drumherum viel passiert, über das wir sprechen, ja, können, dürfen, müssen. Die Szenen im Gästeblock haben große Nachwirkungen, das müssen wir ganz ehrlich sagen. Fußball Deutschland diskutiert über Verhältnismäßigkeit von Einsätzen, diskutiert über Randale, Chaoten, Straftäter, die die Szene oder die Szenerie, nicht die Szene, missbrauchen, um sich da ihrer Wollust hinzugeben. Ich glaube, das sind natürlich zwei extreme Positionen, die man irgendwie miteinander vereinen muss. Wir haben reißerische Pressemitteilungen der Polizei, wir haben ebenso reißerische Pressemitteilungen aus der Fanszene. Und das dann auch aus mehreren. Also wir haben ja auch von St. Pauli eine große Solidarität für unsere AuswärtsfahrerInnen bekommen. Und Chris, für alle die dich nicht gehört haben im Millanton, wie urteilst du es, wie ordnest du es ein?
Was genau jetzt? Also die Solidarität?
Ja,
oder?
Ja,
oder,
dann die Situation als solches. Also was für ein Problem haben wir gerade? Haben wir ein Problem der wachsenden Gewalt von Seiten der Polizei? Haben wir ein Problem von Seiten der Fanszene? Haben wir ein Problem, das sich gar nicht so einfach zuordnen lässt in Bezug auf das Schuldigen?
So allgemein das zu formulieren, weiß ich nicht, ob das klug wäre. Ich glaube, man sollte halt immer den Einzelfall sich angucken, und wenn wir über Pauli gegen Hannover und die Geschehnisse dort im Gästeblock reden, dann sollten wir auch nur über diese Geschehnisse reden. Die Kernfrage ist halt, war der Polizeieinsatz, so wie er da erfolgt ist, erstens notwendig, zweitens war er verhältnismäßig. Es gibt halt nicht wenige Stimmen von teilweise Augenzeugen, auch von Leuten, die außerhalb des Blocks waren, die halt gesagt haben, diese Szene, die die Polizei als Vorwand oder nicht als Vorwand, als Grund benennt für den Einsatz, war geklärt, war auch nicht so intensiv und weittragend, wie sie von der Polizeiseite dargestellt wurde. Und es gibt halt auch Bilder, die tatsächlich belegen, dass nach Betreten des Blockes nicht die Person, die da niedergeschlagen worden sein soll, aufgesucht wurde, sondern dass sich erstmal zentriert positioniert wurde und schon da gegen Fans und Auswärtsfahrer halt gewirkt wurde. Und es gibt halt auch deutliche Videos, wo man gesehen hat, dass speziell der breitflächige Pfefferspray-Einsatz zu hinterfragen ist. Und das ist zumindest das ist etwas, wo wir uns drüber unterhalten müssen, wo man sich grundsätzlich darüber unterhalten muss. Es gibt schwerste Verletzungen auf beiden Seiten. Wie gesagt, es gibt einen Polizisten, der nach dem Spiel von St. Pauli-Fans attackiert wurde. Dem wurde eine Gehwegplatte ans Bein geworfen. Er hat einen mehrfachen Wadenbeinbruch. Das ist eine Schwerstverletzung. Wenn ich fliegende Gehwegplatten höre, denke ich auch immer gleich an die schlimmen G20-Ausschreitungen damals in Hamburg. Es gab aber auch schwere Kopfverletzungen bei vielen Auswärtsfahrern. Es gab Bilder, wo man Leute gesehen hat, die hinter dem Gästeblock auf der Wiese behandelt worden sind. Eine Vielzahl an Rettungskräften. Und dann, wie gesagt, stellt sich halt die Frage, hätte das so stattfinden müssen? Hätte die Polizei da zwingend reingehen müssen? Hätte sie in der Montur da reingehen müssen? Hätte man das vielleicht auch anders regeln können? Und in dem Fall habe ich eine Menge Fragen in mir drin und auch eine Menge Sorgen, was die nächste Gewalteskalationsstufe ist. Weil, wie gesagt, wir haben da schon extremes Handeln von beiden Seiten halt auch gesehen. Es wurde ja auch von Fanseiten mit abgebrochenen Trägern und allem geschlagen. Was ist die nächste Stufe? Und die nächste Stufe ist, dass andere Waffen eingesetzt werden könnten und dann.
Warte, erstmal halt, Stopp. Nee, jetzt haben wir erstmal, ich wollte deine Einschätzung, die habe ich bekommen. André, kann man jetzt aber nicht genauso gut fragen, wie kann es sein, dass augenscheinlich so ein Fußballblock als rechtsfreier Raum gesehen wird, dass es da legitim ist, sich gegen das Betreten von den Menschen, die dafür nun mal da sind, für Recht und Ordnung zu sorgen. Wie kann das überhaupt als Provokation gesehen werden? Wie kann darauf mit Aggression reagiert werden? André, ist es denn, der Club kann doch nicht ein rechtsfreier Raum sein, oder was hast du?
Da möchte ich aber noch korrigieren, bevor André antwortet. Die Formulierung ist zumindest teilweise falsch, weil die Polizei ist in Fußballspielen nicht dafür verantwortlich, dass in den Blöcken es ordnungsgemäß abläuft. Gut. Dafür haben wir den
Ordnungsdienst. Ja, okay. Also, die Polizei ist dennoch dafür da, dass da Straftaten verhindert werden, Straftaten aufgeklärt werden und dergleichen, und es da keine Gefahr für Leib und Leben gibt. Und also das ist mir jetzt, diese Diskussion, Chris, ist mir zu klein, ehrlich gesagt. Aber ich akzeptiere deinen Punkt, denn du hast recht. Also, André, nochmal, kann denn aber der Block wirklich als rechtsfreier Raum gesehen werden?
Ich schiebe eine Sache mal ganz kurz vorweg. Ich bin 2 Meter groß, wiege 10 Kilo zu viel vielleicht und habe immer eine relativ große Fresse gehabt. Das habt ihr noch nicht so wahrgenommen, aber das möchte ich mich hier mal dazu outen. Ich habe in meinem ganzen Leben, und ich habe jetzt schon über 35 Jahre gelebt, noch nicht einmal eine Schlägerei aktiv begleitet. Entweder, dass ich Opfer war, dass ich Täter war, dass ich in einer Gruppe Opfer war, in einer Gruppe Täter war. Ich war immer in der Lage, mich aus solchen Scharmützeln, nenne ich das jetzt mal, herauszuhalten. Das führt natürlich auch dazu, dass ich mich einschränken, ist das falsche Wort, aber dass ich mir genau und ganz bewusst mache, wo ich wann hingehe. Also ganz konkretes Beispiel, ich gehe nicht um 2 Uhr nachts auf Schützenfest. Das heißt nicht, dass da was passiert, dass alle Schützenfestbesucher Schläger sind, aber das Risiko, dort was auf die Fresse zu kriegen, ist halt mal ein Hauch höher, als wenn ich zu Hause im Bett liege. So, dem mal vorgeschoben. Die Bilder, die ich gesehen habe und so wie ich das wahrnehme, gibt es für mich zwei unterschiedliche Dinge, die diskutiert werden müssen. Das erste ist der Polizeieinsatz im Block, das zweite sind die Pfefferspray-Attacken von außerhalb. Die sind zeitlich voneinander getrennt, hängen sicherlich zusammen, aber sind getrennt. Über Pfefferspray-Einsatz können wir diskutieren, gar keine Frage, völlig unproblematisch. Das müssen wir diskutieren, das geht nicht. Aber
unproblematisch meinst du, dass wir es diskutieren? Ja, hoffentlich nicht den Pfefferspray-Einsatz.
Dass wenn die Polizei entscheidet, in einen Block reinzugehen, und warum auch immer, das weiß ja in dem Moment keiner, dass man auf die einknüppelt. Also ich bitte um Entschuldigung, das geht gar nicht. Mit Fahnenstangen, mit allem Möglichen, die Leute sind vermummt und so weiter. Die Polizei ist dafür da, die hat das Gewaltmonopol inne, als einzige Kraft in unserem demokratischen Staat. Und die hat die Aufgabe, dass du normalerweise müsste die ohne Montur nett winkend da reingehen, die Problemlage lösen und wieder rausgehen können. Und dass sie das nicht können, ist das Hauptproblem an der ganzen Misere. Und dann muss man im Zweifel sagen, wenn sie es nicht können, muss man das ganze System so umbauen, dass sie es im Zweifel können. Und die Maßnahmen kennen wir aus anderen Ländern. Die Maßnahmen können wir uns vorstellen. Keinen Grund, auf Polizisten einzuschlagen. Punkt aus Mickey Maus. Da gibt es auch nichts zu diskutieren für mich.
Aber habe ich es richtig verstanden, dass du jetzt gerade forderst, dass die Fanszenen aus dem Stadion vertrieben werden?
Die Fanszenen nicht, nein. Aber natürlich, wenn die Sicherheit in diesen Blöcken, es geht jetzt nicht nur um Hannover, jetzt ganz allgemein gesprochen, nicht gewährleistet werden kann. Wenn das die Ausmaße sind, die wir ertragen müssen, dann sage ich, können wir das so nicht weiter durchführen. Da müssen wir uns tatsächlich andere Maßnahmen überlegen. Ich glaube aber, dass jede Fanszene, dass jeder Fan, dass jeder Besucher, dass jeder Ultra, dass jeder Hooligan, keine Ahnung, was es alles für Gruppierungen gibt, sehr wohl in der Lage ist, sich selber zu reglementieren. Und reglementieren heißt, ich trinke so viel Bier, wie ich Durst habe, aber keinen darüber hinaus. So viel Bier heißt, wenn da ein Polizist reinkommt, schlage ich den nicht mit einem Knüppel auf den Kopf. Und das heißt eigentlich auch, dass ich mich nicht provozieren lasse von eigenen Mitstreitern oder vielleicht auch von jemandem, der eine andere Farbe trägt, um ihn dann körperlich anzugehen, verbale Gesänge, vielleicht auch mal ein bisschen Geschubse und Macho-Gehabe, ein bisschen Testosteron, das ist doch normal, wenn viele junge Männer aufeinander kommen, aber es hat Grenzen und dann muss ich auch klipp und klar sagen, die Art und Weise, wie darüber berichtet worden ist, auch gerade aus den Fanblöcken heraus von angeblichen Fans, die so viel gesehen haben, dass sie dann lallend irgendwelche Nachrichten durch die Gegend geschickt haben oder sonst was getippt haben, da frage ich mich auch, sag mal Leute, geht's euch noch ganz gut? Da hat man ja manchmal gedacht, wir hätten hier einen Angriff von irgendeinem kriegerischen Staat gehabt, dass die Polizei der Feind Nummer 1 ist. Es tut mir leid, okay. Das will ich
nicht. André, lass mir jetzt. Stopp, Chris, stopp. André, okay, da muss ich. Da, also, danke für diese Position. Chris, ist das nicht. Also, bedient André da nicht unglaublich, erstens, sehr verbreitete Stereotypen, Vorurteile, die auch noch völlig falsch sind, als würde jeder, der zum Fußball geht, und im Fanblock ist, besoffen sein. Ich würde sogar dem entgegnen, gerade die, die sich in der Ultraszenerie verpflichtet fühlen, sind es nämlich genau nicht. Und macht es sich André damit nicht viel zu einfach, gleich zu fordern? Also so verstehe ich es, ich fasse nochmal zusammen. Fans sind schuld, Fans haben sich dem Gewaltmonopol zu beugen. Tun sie das nicht, raus aus den Stadien. Chris, das können wir doch nicht machen.
Das sind auf jeden Fall Sätze, die habe ich von anderen Leuten schon gehört, die auch so Sätze gesagt haben, wie unsere Teile unserer Fans sind Arschlöcher. Was sehr interessant ist, was André gesagt hat.
Aber ganz kurz, ich habe nicht von Arschlöcher gesprochen und ich habe auch nicht von den Fans gesprochen. Ich habe gesagt, jeder hat eine Eigenverantwortung. Das war mein Punkt. Und wenn ihr daraus macht, die Fans saufen sich alle zu Tode, das habe ich nicht gesagt. Auch im Fanblock gibt es Nüchterne, das ist mir völlig klar. Aber wir alle wissen, jemand, der bei Fußball war, hat auch schon andere Personen gesehen und das Alkohol enthemmt, wissen wir auch. Also ich denke schon, hat eine gewisse Verbindung.
Ja, okay, gebe ich dir so, aber ich wollte noch was anderes sagen. Was ich sehr interessant finde, du hast das Wort Selbstreglementierung und Regelung innerhalb einer Szene thematisiert. Das ist übrigens was, was viele Ultras auch selber sagen und als Hauptargument dafür verwenden, zu sagen, die Polizei muss nicht in den Block kommen. Wenn es solche Szenarien gibt, wie sie dort stattgefunden haben, dass sich Leute untereinander in die Wolle kriegen und vielleicht auch in einem Unverhältnis, also ich sage jetzt mal, mehrere Leute attackieren vielleicht eine Person, wird die Szene das immer intern regeln. Bedeutet das, die Szene wird einschreiten und wird dazwischen gehen und wird das auflösen. Und dafür spricht halt auch einfach, dass dies bereits erfolgt war.
Aber doch nicht mit Gewalt, Chris. Das Gewaltmonopol liegt in unserem Staat bei der Polizei, Punkt um. Wenn die das mit Worten klären können, wenn die das mit Deeskalation klären können, gerne, aber nicht mit...
Aber was heißt denn Gewaltmonopol? Ich meine ja nicht, dass dann andere Fans anfangen, den Aggressor da zu vermöbeln. Es geht einfach darum, Konfliktparteien zu lösen. Und das darf jeder Mensch. Das darfst auch du, wenn du ja, bei dem besagten Schützenfest ja, siehst, dass sich zwei Leute in der Wolle haben, darfst du dazwischen gehen und die Streithähne trennen und sagen, komm, jeder seinen Weg, geht auseinander, lasst es sein, wir sind hier immer noch beim Fußball, wir wollen Spaß haben. Und wir müssen zumindestens, wir waren alle nicht dabei, und wir müssen aber zumindestens in Betracht ziehen, dass genau das dort passiert ist und dass zum Zeitpunkt des Einsatzes es keine Notwendigkeit mehr gab.
Und nein, das muss ich nicht in Betracht ziehen.
Halt einfach nein, schwierig.
Chris, tut mir leid. Nein.
Und André, aber erkläre mir.
Damit sagst du gerade hier, dass die Polizei eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und ich weiß genau nicht, woher du dir die Möglichkeit nimmst, dir das rauszunehmen.
Gar nicht
du
gesagt.
Bist kein Einsatzleiter. Du, doch, sagt er.
André, nein, Chris hat gesagt, wir müssen in Betracht ziehen. Das heißt nicht,
ja,
es ist gegeben. Ja. Aber du musst erstmal alles in Betracht ziehen. Wir alle drei können es nicht beurteilen. Also genau, in einen vollbesetzten Block zu kommen, das können wir jetzt gut oder schlecht finden, bitte nochmal, ja? In einen vollbesetzten Block
haben.
In dieser Montur, in einen vollbesetzten Block zu gehen, in voller Montur und drauf zu knüppeln, das ist erstmal eine Entscheidung, die muss sehr wohl abgewägt werden im Vorfeld.
Und wir sind uns aber einig, Tobi, hast du recht, aber der Schritt davor, wir sind uns aber einig, dass sie das nicht aus Jux und Dollerei machen und dass es Gründe gibt, ob das gute Gründe waren,
da
ob das
ausreichende
Gründe waren. Aber
da sind wir uns nicht einig.
Genau, da sind wir uns nicht einig. Denn wir sollten, ja, Moment, André, also wir sollten voraussetzen, dass es so ist. Ich glaube, dass wir es nicht können. Und jetzt kommen wir aber eigentlich zum Springen. Ist okay, ich tue es nicht, Chris tut es auch nicht. Viele andere Fans da draußen tun es nicht. Andere werden wieder sagen, André hat völlig recht. Das heißt, ich glaube, wir werden uns da an der Stelle auch nicht einig. Und deswegen will ich jetzt doch zu der Diskussion kommen, die Chris, weil wir schon so weit in der Zeit sind, die Chris angeteasert hat, nämlich. Also erstmal, gut, es gibt Gründe für beide Seiten. Ja, Fußballfans schlagen oft über die Stränge, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. So, kann man gut finden, kann man schlecht finden, ist so. War auch schon früher so. Sehr wohl aber schlägt auch Polizei über die Stränge. Und auch das,
früher übrigens viel, viel schlimmer, ne, Tobi?
Genau, das aufzählen, stimmt auch noch.
Also die Fanszene hat schon einen reinigen gut, Effekt
danke. Und
hat auch eine ja. Verbesserung in den Blöcken hervorgerufen, ganz eindeutig, ja.
Ich habe das Gefühl, ich ganz persönlich, und damit will ich die Diskussion eröffnen, dass in dieser Saison, und da gab es viele, viele Beispiele, Choreo-Verbot bei Schalke und alles Mögliche. Wir sind ja nicht das einzige Spiel, bei dem es zu solchen Szenen gekommen ist. So, das heißt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es in irgendeiner Art und Weise eine Agenda geben könnte. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich will es nur mal als These in den Raum stellen. Dass man jetzt dann doch gucken will, okay, wie halten wir die ein bisschen klein? Die Fans gehen dagegen, es wird immer mehr gezündelt und auch unkontrolliert gezündet. Das kritisiere ich übrigens jetzt hier kurz an der Stelle. Dass Pyro die Hand verlässt, dass Pyro so unkontrolliert gezündet wird, wie es getan wird, halte ich für schlecht. Ist in Hamburg aber übrigens nicht passiert, ne? Müssen wir auch sagen. Von 96 Seite. So, aber Chris, hältst du es für möglich, dass es da so ein kleines wenig eine Agenda gibt von Null-Toleranz-Politik und jetzt reinigen wir dann doch mal die Blöcke?
Boah, wilde These. Und vor allen Dingen, wer sollte das denn wollen? Wer sollte das beauftragen und befähigt sein, das länderübergreifend mit der Polizei so durchzusetzen? Wer sollte da das Interesse haben?
Habe ich keine Idee, aber vielleicht.
Ich habe eine Erklärung, Tobi, vielleicht, die dir deiner, es ist keine Verschwörungstheorie, das mache ich damit gar nicht, aber die deiner Theorie vielleicht ein bisschen entgegenkommt. Ich nehme wahr in unserer Gesellschaft, fernab vom Fußball und fernab von irgendwas, dass wir eine Verhärtung von Fronten haben. Es gibt kein Grau mehr, ganz, ganz wenig Grau. Es gibt nur noch Schwarz oder Weiß, die linke oder die rechte Seite, oben oder unten. Denkt euch was aus. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die dann einfach sagen, Polizei ist Staat, Staat ist scheiße, kann nichts Gutes bei rumkommen, die machen eh nur Mist und vertuschen uns und treffen falsche Entscheidungen. So. Und es gibt andere, die sagen, der Polizei, der Freund und Helfer, die machen schon alles richtig, völlig unreflektiert und hinterfragt. So. In dieser Gemengelage glaube ich, dass es eine Wahrnehmung ist, die durchaus so sein kann, wie du sagst. Das heißt nicht, dass es so sein muss, aber die Wahrnehmung ist so. Und wenn die Wahrnehmung bei der Polizei so ist, da sind alles nur quasi Gewaltverbrecher im Stadion, und die Wahrnehmung der Fans ist, die Polizei sucht doch nur einen Grund, um uns hier grün und blau zu klopfen, dann glaube ich, dass solche Situationen passieren können und auch im Prinzip, ja, in der Situation eben nicht mit ruhigen Worten, Gesten deeskaliert werden können. Und ich glaube, das ist eigentlich der Hauptgrund, die Hauptursache für die Misere. Und die ist, geht über den Fußball hinaus, nur beim Fußball entlädt sie sich halt.
Okay, ich hoffe, ist, glaube ich, ja. Warte, ganz kurz, Chris, weil du gesagt hast, was könnte jetzt der nächste Schritt sein? Genau das ist doch die Angst, oder Chris? Also, das schaukelt sich ja gerade hoch und man kann feststellen, dass auch Fanszenen und gerade wenn sich St. Pauli, so ehrlich müssen wir sein, ich weiß viele auch da draußen, die uns hört, seit der Meinung, Politik gehört nicht ins Stadion, habe ich eine andere Meinung zu. Ich glaube, Politik gehört überall hin und klare Grenzen setzen, sich klar positionieren, gehört auch ins Fußballstadion. Das ist kein politikfreier Raum, kein rechtsfreier Raum. Aber das mal jetzt in die Klammer gesprochen. Gerade eine Fanszene wie die vom FC St. Pauli, eine sehr linke Fanszene, die sich nicht unbedingt solidarisch mit uns von Hause aus zeigt, sondern eher so, Feind ist mir zu groß, aber wir sind uns nicht ganz schwarz-weiß-grün. Und wenn diese Fanszene sich so deutlich und auch wirklich in mehreren Stellungnahmen auf all ihren möglichen Plattformen, die Fanszene, wie gesagt, so klar positioniert, dann hat das schon auch eine Tragweite. Dann geht das schon über dieses eigentliche in den Farben getrennt hinaus, sondern dann ist man wieder in der Sache vereint. Und jetzt ist die Frage, was könnte denn der nächste Schritt sein? Und vor allem
im Feind vereint, nicht in der Sache, im Feind.
Du meinst also, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Die Theorie. So.
Und der Feind ist dann offensichtlich halt die Polizei. ACAB ja. Sieht man auch oft genug im Stadion. Die Sprechchöre auch, haben wir auch gehört im Stadion. Also ich gehe davon aus, dass die Polizei per se bei so einem Spiel erstmal als Störenfried angesehen wird, okay, und nicht als Freund und Helfer, so wie wir ihn vielleicht in der Grundschule kennengelernt haben.
Ja, kann ich als Auswärtsfahrer sogar verstehen. Chris, aber jetzt nochmal die Frage an dich. Ich hoffe, du darfst dir diesmal nach dem dritten Anlauf beantworten. Also was könnte denn ein nächster Schritt sein und dann auch, wie können wir es verhindern? Können wir es überhaupt verhindern?
Ganz schnell, also Hamburg, gerade St. Pauli, ist halt auch leidgeplagt, was seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten Konfrontation, Auseinandersetzung mit Polizei betrifft. Und von daher gibt es, glaube ich, kaum ein offeneres Ohr in einer Fanszene aus dem deutschen Profibereich, den ersten beiden Ligen, die sich da mit potenziellen Opfern von Polizeigewalt, und das war jetzt bewusst so gewählt, solidarisieren wird. Und das ist halt da erfolgt. Überrascht mich nicht, dass es so passiert ist. Ich fand es gut, wie sich Teile der Ordnungskräfte verhalten haben, dass sie dann Verletzten dort geholfen haben und so weiter. Egal. Ein Punkt noch, bevor ich deine Frage beantworte. Warte, geht ganz schnell. Ich hoffe, weil du mich ja vorhin fragtest, könnte es den und den Grund haben. Ich habe, während André geredet hat, kurz darüber nachgedacht. Ich hoffe, dass nicht der Grund ist, dass Fußballfans für Polizisten ein Ventil sind. Die Polizei muss seit vielen, vielen Jahren eine Menge Veranstaltungen schützen, begleiten, sich dort bespucken, bepöbeln lassen, angreifen lassen, was ganz gewiss eine wahnsinnige emotionale Belastung hervorruft und auch ein großes Maß an Selbstkontrolle erfolgt. Weil es macht dir bestimmt keinen Spaß, Corona-Leugner begleiten zu müssen, Reichsbürgern angegriffen zu werden oder halt irgendwelche Nazis beschützen zu müssen. Das macht alles keinen Spaß, vor allen Dingen dann halt auch nicht von diesen Menschen dann vielleicht noch attackiert, bepöbelt, bespuckt zu werden.
Ganz kurz ist relativ, Christian.
Ich hoffe, dass der Polizist dann nicht den Fußballfan bzw. den Ultra als Möglichkeit für sich wahrgenommen hat, dann mal an der richtigen Stelle Dampf abzulassen. Ich hoffe es. Das ist einfach nur eine Hoffnung. Was ist die nächste Eskalationsstufe? Da muss man unterscheiden zwischen im Stadion und außerhalb des Stadions, weil ich glaube, im Stadion werden wir immer durch die Kontrollen eine gewisse Sicherheit haben und gewisse Gegenstände werden ganz einfach nicht ins Stadion den Weg finden. Also ist meine Hoffnung. Außerhalb des Stadions, glaube ich, wird das schwieriger, weil was hindert dich daran, als Fußballfan auf dem Weg zu einem Stadion vielleicht zu sagen, okay, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht und den Halter, den ich hier mitgenommen habe und auseinandergebrochen habe, der hat nichts gebracht. Nehme ich mir auch mal einen Teleskopschlagstock mit oder sowas und fange an, mich ebenfalls zu bewaffnen, weil es gibt Passivbewaffnung, gibt es schon bei vielen Fans. Und wie gesagt, es ist eine Gewaltspirale, die immer höher drehen wird. Und dann ist der Weg zu Schlagstöcken, zu Messern als nächster Schritt nicht mehr weit. Und wo es ganz schlimm enden kann, sieht man in Südamerika, in Buenos Aires, in Brasilien, wo rivalisierende Fangruppen untereinander aufeinander schießen und Menschen zu Tode kommen. Und da möchte niemand von uns hin. Und das wäre das, das ist dann unsere Endhaltestelle. Wenn wir da angekommen sind, hat das ganze Erlebnis Fußball überhaupt nichts mehr mit Sport zu tun, sondern ist einfach nur noch Gewalt und gehört nicht mehr dahin.
Okay, und ich glaube, dass wir alle das nicht wollen, diese, weder die Endstation noch die Station davor. Und ich kann nur ganz klar sagen, also natürlich ist Gewalt zu verurteilen, und zwar von beiden Seiten. Weder sind alle Fans Straftäter, noch sind alle Polizisten Feinde und wollen den Fans an die körperliche Unversehrtheit. Ich glaube, das können wir so festhalten. Ich möchte aber der Vollständigkeit aber darauf hinweisen, beim Heimspiel gegen Hertha BSC wird es eine groß angelegte Spendenaktion hinter der Nordkurve geben. Und zwar die Fanhilfe Hannover sammelt dort Geld. Und zwar für folgende Sache, nämlich zur Durchsetzung von Fanrechten nach den Vorfällen beim Spiel auf St. Pauli. Das heißt, das Geld, was ihr da spendet, wenn ihr das wollt, kommt dann tatsächlich der Durchsetzung von Fanrechten im Nachgang an die Polizeiaktion dort zugute. Hinter der Nordkurve, wie gesagt, groß angelegte Spendenaktion. Aufruf von der Fanhilfe Hannover. So, also, großes Thema. Ich glaube, das werden wir auch nicht abschließend beurteilen. Wir haben versucht, ein bisschen zu beleuchten. Ihr habt es gemerkt, ein paar reißerische Fragen. Hier wurden auch klare, manchmal auch Maximalpositionen hier bezogen. Dafür sind wir bekannt. Spiegelt nicht immer, das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, bevor es hier Anfeindungen in eine oder andere Richtung gibt, die tatsächliche, voll überzeugte Meinung des Einzelnen wieder. Aber wir haben versucht, das so ein bisschen von beiden Seiten zu beleuchten, ohne das natürlich in so kurzer Zeit überhaupt zu können. Halten wir fest, Gewalt gehört nicht ins Stadion, von beiden Seiten nicht. Und ein Ende dieser Gewaltspirale muss erreicht werden. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und jetzt freuen wir uns auf das Heimspiel gegen Hertha BSC, freuen uns auf den Heimsieg, den ich tippe, 2-0. Chris, was tippst du?
1-0.
1-0, André, was tippst du?
2-1.
Also dreimal Sieg Hannover, das heißt, freuen wir uns am Freitagabend, Flutlicht und Hannover 96 holt den Heimsieg gegen Hertha BSC und wir kommen mit dem Quick and Dirty direkt nach Abpfiff. Also, liebe 96-Fans, 96 Allee und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.